Herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung. Es ist die letzte Vorlesung Internet Software Economics in diesem Semester. Wenn Sie die Evaluationsbögen noch nicht ganz fertig haben, ist das auch egal. Können Sie ja, na, eigentlich können Sie es natürlich nicht während der Veranstaltung machen, weil da müssen Sie natürlich hochkonzentriert sein. Aber wir sammeln die Sachen also erst am Ende dann ein. Und was wir machen, nachdem wir den Stoff abgeschlossen haben, legen wir Ihnen auch nochmal eine Folie auf, so zum Thema Klausur, also was man da noch Schönes, Nettes, Ergänzendes lesen kann. Wir werden uns zum Abschluss der Veranstaltung mit neuen Formen des Softwarebezugs oder der Bereitstellung von Software beschäftigen, je nachdem, aus wessen Perspektive man es sieht. Und wir werden starten mit Software as a Service, was aus Anbietersicht sowas ist wie eine neue Form der Bereitstellung von Software, beziehungsweise aus Kundensicht dann logischerweise eine neue Form des Bezugs von Software. Also, was ist das Besondere am Thema Software as a Service? Wobei hier oben das Wort Preissetzung am Beispiel von Software as a Service, die Überschrift ist falsch. Sorry, das muss einfach Software as a Service hier heißen. Also, Software as a Service unterscheidet sich von der klassischen Nutzung von Softwarelizenzen dadurch, also ich fange nochmal an mit den Softwarelizenzen, Sie sind vielleicht ein Unternehmen, nutzen eine Software wie Microsoft oder nutzen eine Software wie Oracle oder SAP und haben entsprechende Softwarelizenzen. Sie sind vielleicht ein User, ein Anwender, der praktisch am Client sitzt, ein PC, ein Notebook, was immer das sein mag. Und die Software liegt bei Ihnen praktisch selbst auf dem eigenen hausinternen Server. Ja, dann können Sie eben diese Software entsprechend nutzen. Das wäre so das klassische Modell. Software as a Service würde nun bedeuten, dass es einen Anbieter gibt und dieser Anbieter hat bei sich auf seinen Rechnern, auf seinen Servern die Software am Laufen und Sie als Anwender greifen eben entsprechend auf diese Software zu. Das ist im Grunde genommen Software as a Service und das ist, um es vielleicht mal vorwegzuschicken, das ist jetzt nichts ganz bahnbrechend Neues, auch wenn es in der letzten Zeit ganz heftig diskutiert wird. Warum ist das jetzt nichts ganz bahnbrechendes Neues? Einfach deswegen, weil es gab schon seit 10, 20 Jahren vielleicht so Modelle wie, die nennen sich ASP. ASP steht für Application Service Providing. Und damit wurde eigentlich so ein ähnliche Zielsetzung verfolgt. Ein recht bekannter Anbieter, der ASP-Angebote eben hatte, war die Firma oder ist auch die Firma DATEV in Nürnberg, DATEV geschrieben. Und die stellen ihren Kunden, und die Kunden sind Wirtschaftsprüfungsbüros, sind Steuerberatungsbüros, die stellen ihren Kunden dann eben genau solche kaufmännische Software zur Verfügung, laufen aber entsprechend auf den Servern des Anbieters in Nürnberg, da eben bei der DATEV. So, jetzt gibt es ja in der IT, können wir immer wieder beobachten, es gibt da ein neues Buzzword, ein neues Schlagwort. Das ist also vom Konzept her mehr oder weniger das gleiche, nennt sich jetzt aber Software as a Service. Und warum denke ich, dass das jetzt auf einmal doch spannender sein könnte, dieses Software as a Service, als es vorher war? Das hat keinen technischen Grund, sondern es hat einen ganz einfachen anderen Grund. Einfach deswegen, weil wir mittlerweile überall Connection zum Internet haben. Wir haben eine Breitbandvernetzung überall. Und praktisch das Anschließen unserer Systeme, also eines einfachen Rechners mit dem Internetbrowser, ist ganz einfach möglich und kostet so gut wie gar nichts mehr. Früher vielleicht, als das eben noch nicht so war, dass man überall praktisch die Vernetzung aus der Steckdose beziehen konnte, war es jeweils mit relativ großen Aufwendungen verbunden, sich an eine solche ASP-Lösung anzuschließen. Und dieser Aufwand fällt eben weg. Und das macht dieses Modell natürlich grundsätzlich erstmal deutlich interessanter. Ich fange mal mit den Beispielen an und gehe dann auf diese Definition nochmal zurück. Also die prominentesten Beispiele sind SAP Business by Design, ist ja praktisch der Versuch, so eine Standard-Software-Lösung nun auch auf Software-as-a-Service-Basis anzubieten den Kunden. Und da sind sie vor 2-3 Jahren schon mal, ich weiß nicht, wer das von Ihnen mitbekommen hat, mit so einem ersten Versuch, das zu tun, gescheitert. Na, das ist also ziemlich daneben gegangen, aus verschiedensten Gründen. Das waren technische Gründe, das waren aber auch Gründe, die darin liegen, dass sie ihre Lösung zum Teil auch nicht richtig auf die Anforderungen der Kunden abgestellt hatten. Denn die Zielgruppe, die die SAP hier verfolgt, sind insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen. SAP hat da viel Entwicklungsaufwand in Form von Manpower und Zeit reingesteckt, um diese Software besser zu machen, und wird jetzt in 2011, wie man das so schön sagt, wieder gelauncht werden. Und dann eben mit der Hoffnung, dass man diesmal am Markt mehr Erfolg hat. Salesforce, um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen, wer von Ihnen kennt Salesforce? Okay, also Salesforce ist ein US-amerikanischer Anbieter, der sogenannte CRM-Lösungen, das CRM steht für Customer Relationship Management, anbietet. Seit, ich meine, etwa 2006 machen die das und machen das sehr, sehr erfolgreich und sind so praktisch so die Firma, die man immer so nennt, wenn man sagt, okay, da ist was Neues jetzt in der Softwareindustrie, was passiert, dann sagt man oft, okay, und das Beispiel ist eigentlich Salesforce mit ihrer CRM-Lösung, ne, die ihren Kunden eben solche CRM-Lösungen zur Verfügung stellen, dass alles läuft bei Salesforce und der Kunde braucht im Grunde genommen nur einen Internetbrowser, um diese ganzen Lösungen zu nutzen. Oder die Google Apps ist ein Beispiel dafür, jetzt eher im Business-to-Consumer-Bereich, dass Sie eine Software nutzen können, die eben entsprechend auf den Servern von Google läuft. So, eine Definition können wir uns mal hier vielleicht ein wenig herleiten. Also zunächst mal ist Software as a Service eine Standard-Software-Lösung. Also wenn ich der Anbieter bin, läuft die bei mir und ich stelle allen meinen Kunden, wenn sie das jetzt wäre, praktisch mehr oder weniger die gleiche Lösung bereit. Die Anbieter sagen natürlich, einfach und flexibel individualisierbar, ja, so nach dem Motto, wenn Sie eine andere Anforderung haben als Sie und Sie eine andere Anforderung haben als Sie, kann man das dann entsprechend flexibel anpassen, Ihren Wünschen entsprechend. Das ist aber in der Regel nicht so weit her damit. Kann man sich auch vielleicht ganz gut vorstellen, hier auf meinem Server hoste ich eine Lösung, dann ist es wahrscheinlich ziemlich aufwendig, also wirklich extreme Individualanpassungen für jeden Einzelnen zu machen. Also die Anpassungsmöglichkeiten, die sind deutlich geringer, als das beispielsweise bei so einer alten SAP-ERP-Lösung der Fall ist. Ne? Auch wenn die Anbieter das häufig nicht hören wollen. Da hinten habe ich irgendwo einen Finger gesehen. Okay, ne? Also das ist hier so ein Punkt. Wird über das Internet zur Verfügung gestellt und der dritte Punkt ist ebenfalls ganz wichtig, dass der Anbieter eben für Betrieb und Wartung zuständig ist. Ja, also wenn dann die entsprechende Lösung bei Salesforce läuft und auch wenn Sie die Kunden sind, Ihre Daten bei Salesforce sind, dann übernimmt der Anbieter Betrieb und Wartung dieser Software. Das Preismodell in Anführungszeichen sieht so aus, dass jetzt für den Anwender keine einmaligen Lizenzgebühren mehr notwendig sind, wie das bei dem Lizenzgeschäft eben der Fall ist, sondern dass der Anwender in der Regel monatliche, alle 3 Monate oder jährliche Nutzungsgebühren zahlt. Und bei SAP Business by Design, ich weiß nicht, ob ich die Zahl schon mal genannt hatte, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, sind 133 Euro pro User und Monat. Und wenn Sie sich dann so Salesforce die Preismodelle anschauen, die sind so ein wenig differenziert, die liegen im Schnitt dann etwas niedriger. Aber das ist so die Größenordnung, wenn wir von Unternehmenssoftware reden. Ja, und was einem zumindest ein Gefühl gibt, wenn auch keine letztliche Sicherheit, dass das auch genauso sein wird, ist, dass nach einer Befragung von Lündonk unter 52 deutschen Softwareanbietern, von denen plant knapp die Hälfte, ihre Lösung zukünftig eben auch als Software-as-a-Service-Lösung einzusetzen. So, wir versuchen uns mal so ein wenig anzuschauen, was so die Chancen und Risiken der Software-as-a-Service-Nutzung aus Anwendersicht eigentlich sind. So, und jetzt sagen die insbesondere diejenigen, die Software-as-a-Service so ein bisschen pushen wollen, da haben sie, glaube ich, oder hoffe ich mittlerweile so ein Gefühl dafür auch mittlerweile entwickelt, dass wenn Anbieter so eine neue Form der Softwarebereitstellung jetzt in den Markt bringen, dass die natürlich entsprechend Werbung und Marketing machen und die Marketing-Forschungsinstitute, die springen oft mit, die springen gleich mit drauf. Und da würde ich mal so sagen, gefühlsmäßig 90% der Literatur sagt, dass Software as a Service für den Anwender zu tendenziell niedrigeren Gesamtkosten und damit zu einer günstigeren Liquiditätslage für die Kunden führt. Das ist aber nur eine Behauptung. Das ist nur eine Behauptung, die man im Moment nicht wirklich bestätigen, auch nicht widerlegen kann. Das sagen die Leute. Und das schreiben auch viele Wissenschaftler, Kollegen in Papers. Wesentlicher Vorteil von Software as a Service ist. Und da müssen Sie halt immer, müssen bei Ihnen praktisch immer, wenn Sie sowas dann hören, ich hatte es auch die Woche im Seminar gesagt, müssen praktisch alle Alarmglocken angehen, so in dem Sinne, wo kommt jetzt eigentlich die Erkenntnis her? Die Behauptung, dass es so ist, mag ja schön sein, aber irgendwo muss die ja eigentlich herkommen. Bisher sind das überwiegend Behauptungen, ja. Also ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz. Also die Software-as-a-Service-Lösung läuft auf dem Server des Anbieters. Des Anbieters.
Ja, das ist die Frage. Ist das ein wesentlicher Zwischenfaktor? Weil da gibt es von sehr vielen servergestützten Software-Produkten, dass man eigentlich gar kein dediziertes Client mehr auf dem Rechner des Nutzers braucht, sondern man sich den Server installiert und der dann halt eben über den Web-Server das entsprechende Frontend für den Nutzer zur Verfügung stellt.
Dann über den Webserver des Kunden an dieser Stelle jetzt. Also ich könnte mir das so vorstellen, also ich bin da kein Technikexperte an der Stelle. Meines Wissens läuft es bei den hier genannten Beispielen läuft's nicht so. Dann haben Sie praktisch einen dünnen Client in Anführungszeichen bei sich auf dem Schreibtisch stehen als Nutzer und auf dem Server läuft dann die Software des Anbieters. Aber im Prinzip möglich wäre das. Ja, deswegen. Für die Firmen-Google-Lösung kann ich mir das gut vorstellen. Genau, richtig. Dann könnte man sich wieder drüber unterhalten, aber ich wollte jetzt eigentlich lieber, sagen wir mal, die beiden grundsätzlichen Pole darstellen. Wenn dann Google praktisch so den Server in den Keller des Kunden stellt, könnte man sich schon wieder überlegen, wie weit das jetzt so ähnlich wie beim traditionellen Modell ist. Weil wir reden ja hier praktisch von so einer Art Outsourcing-Modell. Also, das ist mir hier nochmal wichtig, dass hier dass Sie das auch jetzt über die reine Thematik hinaus begreifen. Hier sind viele, viele Behauptungen jetzt einfach drin. Was ebenfalls eine Idee und eine Behauptung erstmal ist, ist, dass der Einsatz von Software-as-a-Service-Lösungen tendenziell dazu führen kann, dass Sie mehr Spielräume haben, den Anbieter zu wechseln. Also der Hintergrund ist ja der, wenn wir uns das Thema Netzeffekte nochmal vergegenwärtigen, dass Netz gerade auf Netzeffektmärkten ja so ein Login in so eine Softwarelösung eines Anbieters wahrscheinlich ist. Und SAS verspricht nun, mehr Spielraum, den SAS-Anbieter zu wechseln. Und was aber in der Literatur dann meistens wiederum nicht behandelt wird, ist die Frage, warum das eigentlich so ist oder woran es eigentlich liegt, dass dieser Spielraum zu wechseln größer ist. Und Hintergrund ist meiner Meinung nach der, also das kann schon stimmen, dass das so ist, Hintergrund ist aber der, genau der, dass Sie eben die Software-as-a-Service-Lösungen selbst nicht so flexibel anpassen können, wie Sie das vielleicht bei einer anderen Software haben. Diese Login-Effekte, die entstehen ja auch dadurch, wenn Sie erstmal drei Jahre mit einem großen Team daran gearbeitet haben, Ihre Oracle-Lösung an Ihre Geschäftsprozesse anzupassen, dann haben Sie da schon eine Menge rein investiert in diese Lösung, in diese Anpassung. Und genau diese Investition, die Sie schon getätigt haben, wird Sie vielleicht davon abhalten, dann auf eine andere Lösung umzuschwenken. Das ist genau der Punkt an der Stelle. Wenn Sie aber wenig rein investiert haben, ja, wenn Sie also sagen, okay, ich habe jetzt hier meinetwegen die SAP-Lösung mehr oder weniger, wie sie standardgemäß angeboten wird, genommen, ja, dann kann ich sagen, okay, der Login ist schwächer und ich switche vielleicht im Bereich CRM dann eben zu so einem Angebot wie Salesforce rüber. Ja, das ist das, was hier dahinter steckt. Qualitätsverbesserungen werden häufig aufgeführt, so nach dem Motto, Sie können mit einer kontinuierlich hohen Servicequalität rechnen. Da muss man natürlich auch immer sagen, okay, es kommt darauf an. Ja, auch das ist im Grunde genommen nichts, was wir jetzt daraus ableiten können, logisch ableiten können, dass wir sagen können, hey, der Anbieter ist immer besser in der Lage, so eine Servicequalität zu liefern, als es der Kunde in der Lage ist. Zugang zu spezifischen Ressourcen, was ist damit gemeint? Damit ist das Motiv gemeint, dass es ein Vorteil sein könnte, dass der Anbieter eben in der Lage ist, dem Kunden jetzt ganz besondere, moderne, tolle Technologien zur Verfügung zu stellen, die der Kunde selbst vielleicht aus mangelndem Know-how eben nicht selbst erstellen kann. Und das ist hier so ein Vorteil, der eigentlich sehr eng einhergeht mit dem anderen. Deswegen habe ich den eigentlich normalerweise nicht so gerne als eigenen Punkt, weil die hängen ja miteinander zusammen, sondern es ist einfach nur so der allgemeine Outsourcing-Vorteil, der da heißt, die Chance besteht darin, dass ich mich auf meine Kernkompetenzen konzentrieren kann, wenn eben Entwicklung und Betrieb von Anwendungen definitiv nicht zu den Kernkompetenzen gehört. Ja, potenzielle Risiken auf der anderen Seite gibt es eine ganze Menge. Es gibt finanzielle Risiken. Es gibt, und hier vielleicht den Punkt würde ich hier nochmal ganz gern betonen, zu den finanziellen Risiken gehören meines Erachtens nach auch die hohen Opportunitätskosten, die dadurch entstehen, dass ich eben nicht in der Lage bin, so eine Software-as-a-Service-Lösung so ganz hundertprozentig, auch nicht, wahrscheinlich auch nicht 95%ig an meine wirklichen Bedarfe anzupassen. Das wird in aller Regel nicht funktionieren. Strategische Risiken, eigentlich wie beim Outsourcing, ja, generell Verlust unternehmenskritischer Ressourcen oder Kenntnisse ausgelöst durch die Auslagerung von Entwicklung und Betrieb dieser Lösung. Wenn ich das erstmal aus dem Unternehmen rausgegeben habe, dann ist der Aufbau dieser Kompetenzen immer relativ schwierig. Das gilt aber nicht nur für Software as a Service, sondern es gilt für all die ganzen Outsourcing-Fragestellungen. Und Software as a Service ist letztendlich so eine Instanz der Klasse Outsourcing, so würde ich das mal bezeichnen. Sicherheit, operative Risiken, dass der Anbieter eben die vereinbarten Service Level Agreements nicht einhält, ist auch praktisch so ein Nachteil oder ein Risiko, wie wir es aus dem Outsourcing-Bereich kennen. Sicherheitsrisiken, kriegen wir gleich nochmal eine Folie dazu, ist, wie Sie sich vorstellen können, vielleicht, wenn Sie die Anwender bewerten lassen, was Sie so am kritischsten sehen an der Nutzung von Software-as-a-Service-Angebote, dann steht praktisch das Thema Sicherheit an erster Stelle. Ja, werden wir gleich noch eine Folie zu haben und soziale Risiken mit Mitarbeiterwiderständen oder negative Presse durch Auslagerung von Anwendungen an Drittanbieter, das können wir, glaube ich, ein bisschen tiefer hängen hier. Vielleicht noch einen Punkt hier, was häufig, hat noch nichts mit dieser Folie zu tun, was häufig von den Anbietern als ein großer Vorteil genannt wird, ist der folgende. Wenn ich der Anbieter bin und ich habe eine Version meiner Software am Laufen und ich mache jetzt ein Update dieser Softwarelösung, dann bekommt der Kunde das auch gleich mit eingespielt. Also der Kunde braucht sich nicht um das Updaten der eigenen Softwarelösung zu kümmern. Was würden Sie denn sagen? Ist es ein Vorteil, ist es ein Nachteil, ist es beides? Die Anbieter stellen das immer als einen reinen Vorteil dar. Ja?
Also ich sehe das so gemischt. Einerseits der Vorteil, weil Sicherheitslücken schnell geschlossen werden. Andererseits, wenn da Programmierfehler sind in den Updates, wie es zum Beispiel bei AT&T war mit den Switches, dass die einfach alle abgestürzt sind, ist es auch wieder ein Nachteil. Das ist dann halt automatisch auf alle gemacht.
Ja, das ist richtig. Also es kann sein, dass vielleicht Sicherheitslücken geschlossen werden, das ist eine schöne Sache. Aber es gibt eben auch Beispiele, dass dann Updates eingespielt werden, die dann eben auch Fehler enthalten, und zwar neue Fehler. Denken Sie vielleicht nochmal ein bisschen in die andere Richtung, User-Richtung vielleicht, ja? Ja, ja, es kann ganz genau. Genau, es kann praktisch immer wieder das Integrationsproblem mit den Inhouse-Systemen dann dadurch ausgelöst werden. Und dann war ich mal vor nicht allzu langer Zeit auf so einem Workshop der SAP, die da eine Menge von Mittelständlern eingeladen hatte. Und wie gesagt, diese Software richtet sich auch an Mittelständler. Und die fanden das alle aus einem ganz anderen Grund gar nicht so toll, weil sie so mehr oder weniger gesagt haben, wir würden da eigentlich auch ganz gern ein Wörtchen mitreden und wir würden eben auch, und auch die Anwender selbst würden ganz gern ein Wörtchen mitreden. Der Anwender ist halt jetzt gewohnt an bestimmte Buttons, ja, an bestimmte Abläufe auf seinem Screen, ne? Und wenn die dann geändert werden, dann ist einfach schlicht in aller Regel nicht jeder begeistert, ne? Also die Entscheidung würde man häufig gerne praktisch auch bei sich in-house haben. So, können wir eigentlich relativ kurz machen hier diese empirische Untersuchung zu Chancen und Risiken aus Sicht der Software-as-a-Service-Anwender. Wir haben das hier in der Kooperation mit dem Alex Benlian und dem Thomas Hess von der Uni München gemacht, wobei die beiden da die absolute Hauptarbeit geleistet haben und wollten eben genau diese Chancen und Risiken, die ich eben aufgelegt hatte, mal empirisch haben wir uns die angeschaut, mit einer Datengrundlage von knapp 350 Unternehmen, sowohl Kunden, die bereits SaaS nutzen, als auch solche, die es noch nicht nutzen. Und was da so als Bewertung herauskam, wie die Risiken und die Chancen bewertet worden sind, das sehen Sie hier anhand dieser Folie. Auch hier gilt das, was ich ja immer sage, Sie müssen diese Folien hier natürlich nicht auswendig lernen, dass Sie diese Zahlen kennen. Ist ja klar eigentlich. Ne? So ein bisschen die Quintessenz ist die, dass wenn man sich jetzt die Risiken anschaut, das Thema Sicherheitsrisiken am höchsten bewertet worden ist. Und zwar sowohl von großen als auch von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Also das ist hier, was wir hier sehen, ist statistisch nicht signifikant. Also das war so der größte Pain, den die potenziellen Anwender und die Anwender eben haben. Und wenn Sie sich so die Chancen ansehen, sehen Sie, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen, das ragt hier so ein bisschen heraus, gesagt haben, so Zugang zu Know-how und Ressourcen ist so ein Thema. Ansonsten waren diese ganzen Chancen eher so ein wenig im Mittelfeld. Lediglich diese Konzentration auf die Kernkompetenzen ist ein bisschen runtergefahren, aber das ist ja sowieso ein bisschen orthogonal zu diesen anderen Chancen, sodass ich das hier jetzt nicht so hoch bewerten würde. Wie sieht es aus, wenn man jetzt nicht große mit kleinen Unternehmen vergleicht, sondern wenn man vielmehr die Nutzer und die Nichtnutzer, also die bereits SAS nutzen, mit denen, die noch keine SAS nutzen, vergleicht? Da kommt an und für sich, kann man sich mal so anschauen, die Ergebnisse sind, sagen wir mal, relativ verständlich, ja, also und einleuchtend. So ist es eben so, dass die Risiken hier komplett von den Nichtkunden signifikant höher bewertet werden als von den Leuten, die Software as a Service tatsächlich nutzen. Während hier solche Chancen dann entsprechend stärker auch von den aktuellen Software-as-a-Service-Kunden gesehen werden. Also hier Risikobewertung wieder bei dem Thema Sicherheit bei den Nichtkunden, also ein sehr hoher Wert. Das ging also, die Skala ging so ordinal von 1 bis 5, dann letztendlich diese Likert-Skala hier vielmehr. Ja, und das ist natürlich ein Thema, auch wenn wir nachher nochmal auf Cloud Computing zu sprechen kommen werden, was in eine ganz ähnliche Richtung geht, ist, dass wenn die Anwender schon Sicherheitssorgen haben, wenn es um Software as a Service geht, also die Daten sind dann bei dem Anbieter, bei Salesforce vielleicht, ja, bei SAP, dass diese Sicherheitsbedenken nicht gerade kleiner werden, wenn man jetzt an eine Auslagerung in die Cloud denkt, in die Cloud, die ja dadurch dann gekennzeichnet ist, dass man unter Umständen gar nicht genau weiß, wo die Daten jetzt dann das tatsächlich abgelegt sind. Also auf jeden Fall ein Punkt, von dem ich sagen würde, also es macht auch der Tobias Ackermann bei mir am Lehrstuhl in seiner Dissertation, dass er dieses Thema IT-Sicherheitsrisiken in der Cloud, dass er die in seiner Dissertation entsprechend behandelt. Also welche Risiken da jetzt konkret dahinter stecken und welche wie hoch bewertet werden. Aber ich denke, es ist auch sicherlich ein Hinweis an die Anbieter, so nach dem Motto, wenn der Anbieter solche Cloud- oder Software-as-a-Service-Lösungen anbietet, muss er eben auch in die Kommunikation investieren, in die Kommunikation zum Kunden, damit der Kunde eben sieht, oder um den Kunden zu überzeugen, dass die Daten entsprechend so sicher sind, wie das eben nur sein kann. Ja.
Ich habe noch eine Frage zu diesen Daten hier. Also da wurde jetzt gefragt nach den Chancen und Risiken für den Einsatz von Software as a Service.
Ja.
Wurde denn auch mal als Kontrollumfrage quasi gefragt, wie denn jeweils Nichtkunden und Kunden die Chancen und Risiken ganz normal bei ihrer eigenen Inhouse-Software ansehen? Weil ich meine, wenn das generelle Risikobewertung bei Software im Allgemeinen entsprechend hoch ausfällt, dann müsste man das ja dann berücksichtigen.
Ja, also die Frage, ich wiederhole es nochmal, weil die hat mir sehr gut gefallen, die Frage. Die Frage war, ob auch gefragt worden ist, wie diese Gruppe die entsprechenden Risiken bei, in Anführungszeichen, ich sag mal, normalen Inhouse-Lösungen aussieht. Und das wurde nicht gemacht aus verschiedensten Gründen, insbesondere weil der Fragebogen, wenn Sie es methodisch sauber machen wollen, Also Sie können das nicht so direkt abfragen, sondern da müssen Sie noch ein paar Kontrollfragen und Variablen einbeziehen. War eh schon sehr dick und dann können Sie sich vorstellen, je dicker man diese Umfrage macht, umso geringer wird dann der Response. Aber die Frage ist genau richtig gestellt. Ja, wie die im Gegensatz dazu die Risiken bei so einer Inhouse-Lösung bewertet werden. Denn es gibt viele Leute, die eben behaupten, naja, die Leute haben halt immer Angst vor was Neuem, ne, und dann werden auch eben entsprechend die Sicherheitsrisiken sehr, sehr hoch bewertet, ne, und der Server, der im eigenen Keller irgendwo steht, wo alle Zugang haben, wird erstmal als gefühlt sicherer eingestuft, weil der da vielleicht auch schon ein paar Jahre steht. Ne. Das ist eine Frage, die man im Moment nicht beantworten kann, aber die tatsächlich überall brennt, ne, weil ich weiß nicht, ob sie so die IT-Presse so ein bisschen verfolgen. Also gibt eigentlich kaum noch eine Ausgabe von diesen Zeitschriften wie Computerwoche, Computerzeitung oder diese ganzen Newsletters, ob das von Heise ist oder Silicon oder sonst was, ohne dass das Thema Cloud da heftig gehypt wird. Und genau mit der Frage, um die dreht sich im Moment alles, diese Sicherheitsfrage. So, dazu vielleicht zu der Sicherheitsfrage auch nochmal eine andere Überlegung, die mir so durch den Kopf gegangen ist. In dem Moment, in dem bei Amazon, bei Google, in der Cloud irgendwas passiert, irgendwelche Daten verschwinden, ja, irgendein Sicherheitsvorfall passiert, dann steht das natürlich am nächsten Tag auch in allen Zeitungen drin. Ja, während bei so einem kleinen Mittelständler, wenn da irgendwie mal Daten verschwinden, dann erfährt man es ja schlicht und ergreifend auch nicht, ne? Und das ist dann natürlich eine katastrophal schlechte Presse für die ganzen Anbieter. Ne? Und selbst wenn das nur einmal im Jahr irgendwo passiert, können Sie sicher sein, dass das entsprechend prominent überall ausgeführt wird. Ja, aus Anbietersicht, an und für sich erstmal so ähnlich, wie das bei jedem Outsourcing-Anbieter ist, kann er Skaleneffekte realisieren. Ja, das ist ja so eine Art grundsätzliche Idee, aus Anbietersicht immer, dass man eben seine Ressourcen, Personal, Hardware, Software, IT-Infrastruktur besser ausnutzen kann. Das ist ja so eine Überlegung, die da immer dahinter steckt. Als potenzielle Nachteile die reduzierte Abhängigkeit der Anwender. Da hatten wir eben schon drüber gesprochen, darüber, dass der Login-Effekt tendenziell so ein bisschen geringer sein könnte. Und auch dieses Thema Bedenken hier ist eben die Frage, wie überzeuge ich letztendlich die Anwender und die User davon. Die Sonja Lehmann, die Sie hier mal kurz kennengelernt hatten, die hat in ihrer Dissertation abgesehen von dem, was sie Ihnen das in der vorletzten Woche, glaube ich, präsentiert hat, hat sie zum Thema Software as a Service mal ein paar Analysen gemacht, wie letztendlich die Preismodelle für Software-as-a-Service-Lösungen aussehen. Und sie hat die Frage fokussiert auf so eine Fragestellung wie, oh, hier komme ich nicht so gut mit zurecht, da sind wir, nutzungsabhängige Preismodelle, sind die grundsätzlich für Software-as-a-Service geeignet? Und diese Frage, die ist jetzt nicht so wirklich vom Himmel gefallen, sondern die ist dadurch entstanden, dass wenn Sie sich anschauen, was in der Fachpresse in Anführungszeichen zum Teil auch zu setzen, so alles über Software as a Service geschrieben wird. Und da haben Sie eigentlich ständig und sehr, sehr häufig einfach die Behauptung, mit Software as a Service kommen auch nutzungsabhängige Preismodelle. Und das wollte sie sich einfach mal ein wenig anschauen. Hat das in Deutschland und in den USA gemacht. Also in Deutschland hier hat sie insgesamt 114 Software-as-a-Service-Anwendungen von 80 Anbietern im Business-to-Business-Bereich, hat sie sich angeschaut, zwischen Dezember 2008 und Februar 2009 und hat sich eben dann auf den Webseiten die Preislisten, sonstige Preisangaben und die AGBs angeschaut und konnte praktisch davon drei Viertel der angeschauten Anwendungen untersuchen, weil nur die Preisinformationen über die entsprechenden Produkte auf der Webseite haben. Sie hat das mal nach Kategorien eingeteilt, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das, diese Detailanalysen, die sparen wir hier aus, waren überwiegend kleinere Anbieter, die sie untersucht hat, wobei das auch keine Überraschung ist, weil, wie Sie wissen, die Softwareindustrie ja so strukturiert ist, dass sie schon einige wirklich große haben an Anbietern, aber die meisten sind doch eher sehr, sehr klein. Ja, also die Anbieterseite also stark klein und mittelständisch geprägt. So, zunächst mal, wie sieht der Zahlungsstrom aus bei den Software-as-a-Service-Anbietern? Also, wie wir das anfangs auch gesagt hatten und auch vermutet hätten, haben wir keinen Anbieter gefunden, der ausschließlich auf Einmalzahlungen setzt, wie sie das eben im Lizenzmodell häufiger haben. Ausschließlich regelmäßige Zahlungen haben wir 56 Mal gefunden, also so monatlich, quartalsweise, wie wir das besprochen hatten. Hybrid 22 Mal, also Hybrid würde heißen Einmalzahlung plus diese laufenden Zahlen. Das wäre dann so ähnlich, wie es das eben beim klassischen Lizenzmodell machen. Und hier waren entsprechend keine Angaben hierzu zu finden. Also ein bisschen das, was wir erwartet hatten. Sie hat sich dann weiter nochmal angeschaut, wie es denn in Bezug auf die Preisdifferenzierung aussieht. Und da haben wir einfach gefunden, dass das häufiger stattfindet. Insbesondere die mengenbezogene Preisdifferenzierung war sehr häufig vertreten, gab aber auch leistungsbezogen, zeitbezogen und weitere. Schauen wir uns mal nun an die Frage der nutzungsabhängigen bzw. nutzungsunabhängigen Bemessungsgrundlagen. Ja, da hatten wir ja uns auch schon ausführlich drüber unterhalten. Und das fand ich spannend und das ist so einer der Quintessenzen auch aus dieser Webseitenanalyse, dass wir nur 6 gefunden haben, die ausschließlich nutzungsabhängige Bepreisung anbieten. Das heißt also, wenn Sie sich die Bemessungsgrundlagen von Software as a Service anschauen, dann unterscheiden die sich nicht so besonders stark von dem Lizenzmodell. Ja, denn letztendlich hinter diesen ausschließlich nutzungsunabhängigen, steht in den meisten Fällen dieses Named-User-Konzept dahinter wiederum. Ja, dass ein bestimmter Nutzer dann eben die Rechte hat, diese Software entsprechend zu nutzen. Bei diesem Nutzungsabhängigen wurden dann Bemessungsgrundlagen gefunden, wie beispielsweise pro Buchung oder auch pro durchgeführter Gehaltsabrechnung. Solche Sachen waren hier zu finden, aber die Mehrzahl hier auch entsprechend nutzungsunabhängig. Und was interessant war 20% haben dazu zusätzlich eine Mindestanzahl an Usern. Und das war eigentlich einmal eine ganz spannende Geschichte, die ich mal mit einem recht hochrangigen Mitarbeiter von der SAP geführt hatte, der im Bereich Software Business by Design für Marketing, für Vertrieb, also für diese Vertriebsseite mit zuständig ist. Denn bei diesem SAP Business by Design sieht es auch so aus. Den Preis hatte ich Ihnen schon genannt. Pro User pro Monat gut 100 Euro. Aber dazu gibt es eine Mindestanzahl an Usern. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig. Lassen Sie es mal 50 sein, aber es könnten auch 25 sein. Auf die Zahl kommt es nicht so drauf an. Und diese Mindestanzahl von Usern, die macht den Softwarevertrieb dann zum Teil extrem schwierig. Gerade wenn Sie eben kleine und mittelständische Unternehmen haben, dann sagen eben viele, ja, ich habe gar nicht so viele Mitarbeiter, die Software nutzen würden. Jetzt bin ich nicht bereit, so viel Geld zu bezahlen. Und aus seiner Vertriebserfahrung, das können wir jetzt nicht wissenschaftlich beweisen, aber aufgrund seiner Erfahrung hat er gesagt, es wäre eigentlich viel schlauer aus Sicht des Anbieters, diese Mindestanzahl runterzudrücken, ja, und dann durchaus diese monatlichen Beträge zu erhöhen. Weil da wären dann rein psychologisch eben viele Leute bereit zu sagen, okay, ich habe nur 10 Mitarbeiter, die das nutzen und dann zahle ich eben pro Nutzer einen deutlich, deutlich höheren Betrag, sodass es in Summe an und für sich ungünstiger wäre, als in etwas als praktisch nicht genutzte User mitzukaufen. Ja, also rein psychologisches Phänomen, dass man sagt, dann zahle ich lieber 1.000 Euro für die 10, als dass ich 133 Euro für 25 zahle, ich aber in Wirklichkeit nur 10 User habe, also da was verschenke. Ne? Also das ist so auch Thematik von so einer Forschungsrichtung, die nennt sich Behavioral Pricing, die so eben verhaltensorientiert untersucht, wie Benutzer, Kunden teilweise auch irrational solche Preisinformationen dann verarbeiten. Ja, und das hat sie dann auch noch auf dem US-Markt untersucht, so nach dem Motto, na gut, vielleicht tut sich an der Stelle ja noch ein bisschen mehr in Richtung nutzungsabhängiger Bepreisung. Also erneut im B2B-Bereich, diese Umfrage war jetzt im letzten Jahr, Februar bis Mai 2010, hat sie ebenfalls die Webseiten analysiert und hat eigentlich hier so ein ähnliches Ergebnis gefunden, nämlich dass auch hier die Anbieter, die ihre Software ausschließlich nutzungsabhängig zur Verfügung stellen, in der klaren Minderheit waren und ausschließlich nutzungsunabhängig wieder nach so einem Named-User-Konzept eben wesentlich häufiger anzutreffen waren. Ja, Cloud Computing unterscheidet sich von diesem Software-as-a-Service-Modell eigentlich gemäß unserer Definition nur dadurch, dass es noch deutlich umfangreicher ist. Also praktisch Obermenge von Software-as-a-Service ist. So eine Arbeitsdefinition, also können Sie sich ja vorstellen, neuer Begriff, Cloud Computing, schöner neuer Hype, ja, gibt es Definitionen wie Sand am Meer. Ich fand diese hier ganz gut von dem National Institute of Standards and Technology, die sagen, Cloud Computing ist ein Modell, das einen komfortablen, bedarfsabhängigen und netzbasierten Zugriff auf eine gemeinsam benutzte Menge konfigurierbarer Rechenressourcen ermöglicht, die schnell mit geringem Verwaltungsaufwand und ohne menschliche Interaktion mit dem Anbieter bereitgestellt und wieder freigegeben werden können. Ne? Schöne lange Definition, mit der wir, glaube ich, ganz gut leben können. Und diese Folie zeigt Ihnen jetzt, warum ich eben gesagt habe, dass gemäß dieser Definitionen oder auch der Definition, wie wir sie verwenden, dass Software as a Service praktisch eine Teilmenge von Cloud Computing ist. Denn in der meisten Literatur, die ich kenne, wird gesagt, es gibt praktisch drei Ebenen von Cloud-Angeboten und hier oben wäre das Angebot im Bereich Software as a Service, also die Anwendungen, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Dann gibt es eine Unterscheidung in Platform as a Service, sowohl wie in Infrastructure as a Service, wobei praktisch Infrastructure bedeutet die Bereitstellung von Serverkapazitäten, die Bereitstellung von Speicher, die Bereitstellung von Rechenleistungen, beispielsweise für umfangreiche Simulationen. Platform as a Service wird häufig so gesagt, werden Laufzeitumgebungen, Datenbanken, Entwicklungstools und Middleware zur Verfügung gestellt. Wenn Sie sich mal die Preismodelle jetzt anschauen, da habe ich jetzt keine Folie dazu, da werden Sie allerdings beobachten, dass das mit den überwiegenden nutzungsunabhängigen Bepreisung, die hier stattfindet, dass Sie das auf den unteren Ebenen nicht mehr finden. Also im Gegenteil, auf diesen unteren Ebenen finden Sie eher so eine nutzungsabhängige Bepreisung, dass man beispielsweise danach zahlt, wie lang man jetzt bestimmte Rechenleistungen beispielsweise für Simulationen in Anspruch nimmt, wie viel Speicherplatz uns zur Verfügung gestellt wird. Das sind so die üblichen, die man jetzt bei den verschiedensten Cloud-Anbietern wie Amazon beispielsweise findet. Also praktisch hier diese drei Ebenen von Cloud Computing. Hier haben wir Ihnen nochmal ein paar Beispiele für bekannte Cloud-Anbieter nochmal auf die Folie gebracht. Google Docs, Salesforce. Als wir die Folie erstellt hatten, hat SAP noch nicht gesagt, dass sie auch Cloud-Computing-Anbieter sind. Das tun sie seit neuestem. Ich sage das extra mal so ein bisschen überspitzt, weil das müssen sie auch im Kopf haben. Es gibt einen neuen Hype, na, der heißt jetzt vielleicht Cloud-Computing. Und die Anbieter tendieren dann ganz schnell dazu, die Sachen, die sie machen und vielleicht Sachen, die sie eh schon seit langer Zeit gemacht haben, heißt auf einmal Cloud. Ja, die nehmen dann einfach das sind dann die Marketingleute, die sagen, jetzt wird dieser Begriff aber entsprechend auch von uns angenommen, weil man dann einfach bestimmte Leistungen wahrscheinlich besser verkaufen kann. Und habe auch neulich mit dem Vorstandsvorsitzenden von einem IT-Unternehmen gesprochen, den Namen, den lasse ich jetzt hier mal weg, der mir das auch genau sagte, der mir noch vor einem Jahr ungefähr sagte, naja, also so grandios neu ist dieses Cloud Computing ja eigentlich nicht. Da würde mich auch nochmal vielleicht mal so Ihre Einschätzung dazu interessieren. Ich meine, Firmen wie IBM, Firmen wie T-Systems, die bieten also seit Jahren solche Rechenleistungen an, die bieten Prozessorleistungen an, die virtualisieren auch, das ist auch immer so ein Thema, was mit der Cloud einhergeht, und haben es halt häufig nicht Cloud Computing genannt. Und dieser CEO, mit dem ich da gesprochen habe, der sagte eben genau, vor einem Jahr noch so ungefähr, naja, also es ist ja vielleicht doch eher ein Modebegriff, aber es scheint sich jetzt tatsächlich sehr stark zu etablieren, und die werden ihr Angebot zukünftig auch in Cloud umbenennen. Und das, was Salesforce seit knapp 5 Jahren jetzt, glaube ich, am Markt anbietet, vielleicht kann es einer mal von Ihnen, wenn Sie es interessiert, nachgucken. Ich meine, die hätten auch irgendwann erst vor kurzem dann auch gesagt, dass sie eine Force.com Cloud anbieten. Der Name ist im Moment einfach in, und man kann mit so einer Namensgebung, kann man eben den einen oder anderen Kunden davon überzeugen, zu ihm zu wechseln. Das ist also schlichtes Labeling, schlichtes Marketing an vielen Stellen auch. Hier noch so Beispiele für Platform as a Service und auch für Infrastructure as a Service. Und vor so einem Hintergrund müssen Sie dann eigentlich auch solche Umfragen beurteilen. Solche Umfragen, wie Sie sie jetzt hier beispielsweise sehen. Also hat IDC, das ist so ein Marktforschungsinstitut, ich glaube International Data, ich lasse es jetzt lieber, weil hab vergessen, wie die genaue Abkürzung heißt, haben 2009 eine ordentliche Anzahl von Unternehmen befragt. Wie sieht es eigentlich mit dem Bereich Cloud Computing aus? Und da haben, wie war das jetzt, haben gesagt, 75% haben sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt, 25 haben das getan. Von den 25 sagen 29, wir nutzen Cloud. 15 sagen, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, wir beschäftigen uns damit und wir planen die Cloud innerhalb von 12 bis 24 Monaten zu nutzen. Was würden Sie denn so mal kritisch sagen? Warum oder was sagen, was fällt Ihnen denn so zu dieser Folie, zu dieser Umfrage, zu diesen Ergebnissen ein? Würden Sie sagen, hey, super spannend, jetzt wissen wir was? Hm?
Cloud Computing noch so ein bisschen so ein Nischenbegriff, und 2010 im März war ich da, da hat eigentlich jeder, der dort war, hat irgendwas über Cloud Computing berichtet und Präsentation gemacht. So gesehen hat sich da in dem einen Jahr und bis heute jetzt wahrscheinlich noch mehr das Ganze schon umgekrempelt. Also ich glaube, die Zahlen da sind bei weitem nicht mehr aktuell.
Also da würde ich Ihnen sicherlich recht geben, ne? Die Zahlen sind nicht mehr aktuell, klar. Da wollte ich auch gar nicht so richtig drauf hinaus noch, aber da gebe ich Ihnen recht. Ich wollte so ein bisschen drauf raus, auf diesen schillernden Begriff Cloud. Also jedes Facebook könnten Sie beispielsweise nach unseren nach unserer Definition, auch nach den Definitionen, die es eben so gibt, wäre praktisch ein Cloud-Anbieter, ne? Dann eben die Daten, die sie bereitstellen, praktisch bei sich hostet. Ne? Und eben das, was ich sagte, also dass zig Unternehmen benennen ihr Angebot eben einfach um, dann heißt das Ding dann eben Cloud Offerings oder wie auch immer. Ne? Und da würde ich wetten, dass wenn sie da 805 verschiedene Leute befragt haben, dass dann auch so 805 verschiedene Modelle in den Köpfen der einzelnen Leute dann letztendlich rumgespukt hat. Ne? Vielleicht bezeichnet der eine eben eine Facebook-Nutzung schon als eine Cloud-Anwendung, die er macht. Der eine bezeichnet vielleicht irgendeine outgesourcete Daten an T-Systems als Cloud-Computing, der andere nicht. Ne? Was wäre denn überhaupt so Ihre Gedanken zu der Frage, ob und inwieweit das Cloud Computing jetzt was Neues ist, wenn Sie das mal mit solchen klassischen Outsourcing-Angeboten wie etwa von IBM T-Systems vergleichen? Ist da so viel Neues dahinter? Ich sehe es. Ja, bitte. Hm?
Mit dem Amazon Elastic Compute Cloud oder so, die planen ja nicht groß, wie viel Nutzung man verursacht auf dem Rechenzentrum, sondern man geht einfach her, kann von jetzt auf gleich 100 Server mieten.
Ja.
Da würde T-Systems wahrscheinlich sagen: Moment, müssen wir erstmal 100 Server einstellen.
Ja, also tendenziell so eine kurzfristige Nutzung auch einfacher möglich wahrscheinlich bei den Kapazitäten, die Amazon beispielsweise bereitstellt, dass man kurzfristig sagen kann, ich brauche jetzt mal X Server für eine bestimmte Zeit und kann mir die schnell dazu mieten. Das ist genau so eine Grundüberlegung, genau. Ja. Es ist also eher so die, es ist also weniger die Technik, würde ich mal sagen, die jetzt den Unterschied ausmacht, sondern es ist eher so die Möglichkeiten der Nutzung, so eine kurzfristige, flexible Nutzung. Ja. Es gibt dann ja noch ein paar weitere Unterscheidungen, die wir jetzt hier nicht auf der Folie haben. Oftmals wird unterschieden zwischen einer Private Cloud und einer Public Cloud. Also Public Cloud wäre eben sowas, Amazon, Google bietet Rechenleistungen an, bietet Datenspeicher an und die kann praktisch jeder von uns nutzen. Und dann wissen wir vielleicht auch nicht, wo jetzt genau die Daten liegen. Das würde man dann so als eine Public Cloud-Nutzung bezeichnen. Und bei der Private Cloud ist es dann teilweise schon wieder so rum definiert, dass die entsprechenden Server, das geht so ein bisschen in die Richtung, die Sie gerade auch angesprochen haben, dass entsprechende Server auch wieder innerhalb des Unternehmens bereitgestellt werden können. Und dann stellt sich schon wieder dann diese Abgrenzungsfrage, die Sie in der IT leider relativ häufig haben, so nach dem Motto, ist das jetzt nun tatsächlich irgendwas grandios, bahnbrechend Neues oder nicht? Das war das, was wir eben da auch so besprochen hatten. Ja, okay, gerne noch eine Frage. Also, ja, okay. Ja, also dass beim Cloud-Angebot, also so wie wir es jetzt hier so diskutiert haben, Datenspeicher bereitstellen durch Amazon, dass sich Amazon da null drum zu kümmern hat, was der Kunde treibt oder was der Kunde auf den Prozessoren rechnet, während das praktisch bei so einem klassischen Outsourcing-Vertrag ein bisschen anders wäre. Das ist richtig, ein guter Punkt. Gut, dann hätten wir jetzt noch zwei Punkte zu besprechen, organisatorischer Art. Bevor wir hier zu der Prüfung gehen, vielleicht nochmal auch nochmal so als Info für alle Sie. Also es besteht die Möglichkeit, bei uns hier Bachelor-, Master-, Diplomarbeiten entsprechend zu schreiben, so in Themen, mit denen wir uns hier beschäftigt haben, mit denen wir uns in anderen Vorlesungen beschäftigen. Und das gilt auch für Informatikstudenten, also nicht nur für die Wirtschaftsinformatikstudenten. Wenn Sie da Lust haben, irgendwas Informatikmäßiges mit dem Wirtschaftsbezug zu machen in irgendeiner Form, dann ist es auch unproblematisch, ich hatte es gestern schon mal gesagt, weil ich eben Zweitmitglied im Fachbereich Informatik bin. Also insofern würde das funktionieren. Und das gilt übrigens auch, das sage ich ja nochmal direkt in die Kamera, für die Studenten aus Kassel, aus Göttingen und Saarbrücken, die das ja auch hier hören, mit ihren Masterarbeiten ist das ebenso möglich. Ja, schreiben Sie dann, wenn Sie da Lust und Laune haben, Interesse, mir einfach eine E-Mail. So, Inhalte der Prüfung sehen wie folgt aus. Eigentlich recht klar. Folien der Vorlesung, also alles das, was wir hier gemacht haben, was ich hier gemacht habe, auch das, was die Sonja Lehmann in ihrem Gastvortrag gemacht hat, ist prüfungsrelevant. Das Kapitel Plattformstrategien hatten wir ausgespart, deswegen ist das auch nicht relevant. Im Rahmen der Übung sind die konkreten Inhalte der SAP-Fallstudien, haben wir uns entschieden, sind auch nicht klausurrelevant. Wie im Übrigen gilt, dass die Übung auch für die Winfoline-Studenten in Saarbrücken, Göttingen und Kassel eben nicht relevant sind. Gastvortrag ist, haben wir jetzt gesagt, ist nur der Gastvortrag von dem Karl Popp von der SAP prüfungsrelevant. Nicht, weil ich den Vortrag von dem Herrn Luxem nicht gut gefunden hätte. Ich fand den auch sehr, sehr gut. Aber der hat bis heute, hat er noch nicht die Folien zur Verfügung gestellt. Er hat es zwar versprochen und Sie müssen ja auch irgendwie planen. Also insofern haben wir den mal raus definiert. Und empfohlene Literatur haben wir Ihnen hier noch ein bisschen was zusammengestellt. Janina Matz, die war auch so nett und hat das in Klicks entsprechend Ihnen mal bereitgestellt. Und das war jetzt so, ist jetzt so zu verstehen, dass es praktisch ergänzende Literatur ist zu dem, was wir hier gemacht haben. Also wenn Sie das alles hier perfekt verstanden haben, dann bräuchten Sie eigentlich auch nichts mehr zu lesen. Nur wenn Sie eben sagen, an der einen oder anderen Stelle möchte ich was nochmal nachlesen, dann sind diese Sachen geeignet. Und alles, was ich gesagt habe, gilt bis auf dieses Kapitel mit den Netzeffekten, dieses 1.2, wo wir ja gesagt haben, das ist eigentlich so eine Grundvoraussetzung hier für die Veranstaltung. Das sollten Sie bitte auf jeden Fall lesen, dieses Kapitel. Das kann auch in der Klausur drankommen. So, haben Sie noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Gut, also wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich herzlichen Dank. Aus meiner Sicht, mir hat es viel Spaß gemacht, die Veranstaltung. Das Interaktive war sehr gut. Ich hoffe, Ihnen hat es auch halbwegs Spaß gemacht. Und ja, dann sehen wir uns demnächst auf jeden Fall. Viel Erfolg für die Klausur und eine gute Semesterferien. Dankeschön.